Rechnen mit Gott, habe ich das heute überschrieben, diesen Abschnitt, den man auch ganz gerne weglassen könnte in so einer Predigtreihe. Rechnen wir mit Gott. Ich fand das Zeugnis von Johnny gerade so stark. Ich wünsche mir, dass wir wirklich mit Gott, mit seinem Wirken rechnen. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Mit diesem Vers hatten wir letzten Sonntag im Gemeindeurlaub geendet. Wer nicht dabei war, kann das online noch nachhören, wer möchte. Und an diesem Punkt und mit dieser Einheit möchte ich den Startpunkt setzen. Apostelgeschichte 4, Vers 35, Vers 32. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige, so viel er brauchte. Herr, danke für dein Wort, danke, dass du da bist, dass du redest, bitte tu du das und schenk auch uns diese Einheit und dass wir rechnen mit dir und deinem Wirken. Amen. Also ich finde das krass. Diese Verse, diese Einheit, diese ein Herz und eine Seele. Aber wie es weitergeht, das wird gerne auch mal sozialistisch oder kommunistisch gedeutet. Wow, schau dir das an, das ist Kommunismus im Reinsten, so müssen wir es machen. Man kann nicht mehr daneben liegen als das, Leute. Das ist nicht sozialistisch, das ist sozialchristlich. Das ist nicht kommunistisch, das ist Koinonia, christliche Gemeinschaft. Denn der Kommunismus sagt, was dein ist, das ist mein. Aber die christliche Gemeinde sagt, was mein ist, das ist dein. Feiner Unterschied. Und das hier war die aktuelle Lösung auf ein akutes Problem, was die Jerusalemer Gemeinde zu diesem Zeitpunkt hatte. Vor 2 Wochen hatten wir gesehen, die Sadduzäer haben den Tempel beherrscht. Und im Tempel, da gab es einen Haufen Jobs im Zusammenhang mit dem Tempel. Und die Sadduzäer, die hatten sich, die waren die Herrscher über den Tempel und die hatten sich zu der größten Feindesgruppe der Christen aufgeschaukelt. Größer noch als die Pharisäer, waren sie gegen die christliche Bewegung. Man kann sich also vorstellen, dass jeder, der Jesus gefolgt ist und irgendwie im Zusammenhang mit dem Tempel einen Job hatte, keinen mehr hatte. Und wenn ganze christliche Großfamilien ihre Jobs verlieren, kann es schon ziemlich eng werden. Und deshalb war das Teilen hier nicht unbedingt eine Lebensphilosophie, sondern vielmehr eine Überlebensstrategie. Und die Lage in Jerusalem, die wird später so dramatisch, dass Paulus Gemeinden von anderswo aufruft und ermutigt, sammelt für die in Jerusalem, helft denen, damit die Jerusalemer Christusgemeinde überleben kann. Und mit diesem Bewusstsein, schaut mal in Vers 36. So macht es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Interessant. Er heißt Josef und die Apostel geben ihm einen neuen Namen. Wieso denn das? Soll das ein Fahrtenname sein? Was erlauben die sich? Der ist doch gar kein Pfadfinder. Vielleicht haben sie es von Jesus. Der hat ja auch immer wieder Leuten andere Namen gegeben. Zum Simon sagt er, ey Simon, dein Name, das bedeutet hören. Mit dem Hören klappt das bei dir nicht so gut. Vielleicht nenne ich dich mal lieber Petrus. Das bedeutet Fels oder Stein. Kleiner Tipp, sieh dich vielleicht mal als Kieselstein. Auch nimmt sich Jesus die Freiheit, Jakobus und Johannes einen wunderbaren Namen zu geben. Donnersöhne. Oder den Matthäus nennt er Levi und so weiter. Und diese Ideen, die scheinen die Apostel aufgegriffen zu haben und geben mit einem Augenzwinkern liebevoll Spitznamen, Kosenamen oder so ähnlich. Und ich wollte jetzt ja auch so ein paar Vorschläge bringen für euch, aber habt den Eindruck, das ist nicht so ganz meine Kompetenz. Deswegen, was haltet ihr von einem neuen Diakonat für Namensgebung? Okay. Jedenfalls nennen sie Josef Barnabas, das heißt Tröster oder Ermutiger. Und dieser Name, der ist kein Zufall, denn das spiegelt seinen Charakter wider. Sein Äußeres in seinem, sein Inneres in seinem Namen. Seine Gabe. Jetzt sehen wir hier noch eine Detailinformation. Ich finde, manchmal kann man da viel rausholen. Dieser Josef, der kommt aus Zypern. Da kommen wir gleich noch drauf. Vers 37. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellt er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Mhm. Scharfsinnige Bibelleser könnten jetzt sagen, was ist denn mit diesem Barnabas los? Was ist mit diesem Josef los? Er ist doch ein Levit und Leviten sollten keinen Grundbesitz haben. In 4. Mose 18 heißt es, Gott sagt, vom Land der Israeliten sollst du keinen Landbesitz erhalten. Für dich wird es kein Erbteil bei ihnen geben. Ich bin dein Anteil, sagt Gott zu den Leviten. Da kann der Pharisäer in uns rauskommen und sagen, mit dem stimmt was nicht, das ist mit Sicherheit ein Wolf im Schafspelz. Ja, du hast richtig gelesen, die Leviten, die hatten keinen Erdbesitz. Aber hier bezieht es sich auf das Land Israel, ihr Erdbesitz. Und woher kommt dieser Josef? Ah, der kommt auch von Zypern. Vielleicht hat er in Zypern Land oder hat eine Frau geheiratet, die da Land hatte. Also wir sollten vielleicht aus diesem Detail uns bewusst machen, nicht schnell über Leute urteilen. Wenn wir sie besser kennen, dann können wir vielleicht besser Zusammenhänge verstehen. Klammer zu. Okay, also was, wenn er vielleicht doch kein Wolf im Schafspelz ist, was macht diesen Josef Barnabas aus? Er ist ein Ermutiger. Er verkauft dieses Land, legt es den Aposteln zu Füßen. Das ist nicht so nach dem Motto, warum, da habt ihr's, sondern das war damals so eine Geste, um zu zeigen, ich gebe das Eigentumsrecht an andere ab, legt es ihnen zu Füßen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir noch mehr von diesem Barnabas, dass er ermutigt. Aber hier zuerst ermutigt er mit Geld. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass man andere mit Geld ermutigen könnte? Klar sagst du gerne, mach das bitte alle, ermutigt mich mit Geld. Übrigens, es geht auch andersrum. Dazu nur als Nebenbemerkung, als Familie haben wir gerade keinen Geldmangel, es soll kein Wink mit dem Zaunpfahl sein. Uns geht's gut, danke. Aber vielleicht ist es für andere dran, wer weiß. Barnabas, der hat hier eine sehr schöne Perspektive, finde ich. Er fragt sich, was hat Gott mir gegeben, was ich mit anderen teilen kann, wie ich andere ermutigen, aufbauen, stärken kann, aus ihren Nöten raushelfen kann. Ja, manchmal geht die Ermutigung mit Worten, aber manchmal braucht's auch Taten, manchmal braucht's Zahlen. Apropos Zahlen, bisher haben wir in der Apostelgeschichte gesehen, dass Gott Menschen zur Gemeinde hinzufügt. Kapitel 2, 47. Und jeden Tag fügte der Herr Menschen hinzu, die gerettet wurden. Gott addiert neue Leute. Rechnen mit Gott. Und dann rechnen mit Gott. Er addiert. Und dann in Kapitel 4 sehen wir noch eins. Gott multipliziert. Aus den 120 werden Tausende. Erst sind es 3000, dann 5000. Es geht also vom Addieren zum Multiplizieren. Und jetzt kommt noch eine weitere Rechenart dazu. Hat jemand eine Idee? Okay, ich weiß, es sind noch Ferien, aber einer hat das Richtige schon geflüstert. Subtrahieren, genau. Das Abziehen kommt jetzt. Zwei Personen werden von der Gemeinde abgezogen. Und damit sind wir auch schon mit Gottes Gemeindemathematik fertig. Gott addiert, er multipliziert und er subtrahiert. Das Dividieren, das ist nicht Gottes Sache. Gott teilt nicht. Er teilt nicht seine Gemeinde. Er spaltet nicht. Das machen Menschen. Trennung und Feindschaft kommt nicht von Gott. Gott addiert, er multipliziert und wo es nötig ist, subtrahiert er. Seid ihr noch da? Gut, dann können wir jetzt mit Kapitel 5 so richtig in den krassen Teil einsteigen. Ein Mann, stopp. Im Wörtlichen heißt es hier ein Mann aber. Schaut gerne in euren Bibeln, wenn ihr wörtliche Übersetzung habt. Und wenn nach einem positiven Beispiel mit einem Aber losgelegt wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Ein Mann aber namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ebenfalls ein Grundstück. Aber Hananias behielt etwas von dem Erlös zurück und seine Frau wusste darüber Bescheid. So stellte er der Gemeinde nur einen Teil zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Der Name Hananias ist cool. Der heißt, Gott ist gnädig. Und Saphira, schöner Name. Das heißt Saphir, Edelstein oder die Schöne. Habt ihr schon mal an zwei Menschen gedacht, die nicht nach der Bedeutung ihres Namens leben? Gott ist gnädig. Ja, also Hananias Lüge spricht ja nicht gerade von Gnade Gottes. Und die Schöne, die tut ja auch etwas, was nicht gerade sehr schön ist. Liebe Verheiratete, ja, es ist gut, sich zu dem Ehepartner zu stellen, ihm loyal zu sein, den Rücken zu stärken. Aber wenn er gradlinig in die falsche Richtung läuft, wenn er definitiv falsche Dinge macht, dann müssen wir da nicht mitziehen. Diese Familiengeheimnisse sind sehr schädlich. Klammer zu. Gott subtrahiert also zwei Menschen von der Gemeinde, um sie reinzuhalten. Gott greift ein, übernatürlich. Ein Wunder. Habt ihr das auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, wir wollen Wunder wie in der Apostelgeschichte? Wirklich? Wollen wir das wirklich? Wir sind dankbar, meine ich, dass Gott ziemlich zurückhaltend ist, diese Art von Wunder zu tun. Okay, Hananias und Saphira verkaufen also so ein Grundstück und bringen das Geld zu den, oder bringen Geld zumindest, zu den Aposteln. Wirkt erstmal wie bei Barnabas, der bringt auch Verkaufsgeld zu den Aposteln. Klingt ziemlich gleich, nur so ein paar kleine Unterschiede. Vielleicht ist da ausnahmsweise mal der Spruch gerechtfertigt, der Teufel steckt im Detail. Und das Problem ist nicht, dass sie nicht alles gespendet haben. Wenn ihr nicht alles spendet, ist auch okay. Wenn wir später noch hören, dass Petrus, dass das die Einstellung war, dass es voll okay ist. Das Problem ist, dass sie die Wahrheit verdrehen. Sie behaupten, alles gegeben zu haben. Beide lügen, damit die Leute denken, wow, sind die aber großzügig. Die verkaufen was und geben alles. Und sie hatten ja mitbekommen, wie Barnabas Geld gespendet hat und sicher dann auch, wie die Reaktion der Leute darauf war. Hey, Saphira, hast du gehört, was die Leute über Barnabas reden? Mann, ist der ein Mann des Glaubens. Der gibt alles. Der ist so großzügig, der ist so geistlich und so weiter. Komm, wir verkaufen das Land und wir sagen, ja, leider hat's nicht so viel eingebracht, wie man erwarten würde, aber die Apostel werden nicht nachfragen, denn die unterstellen ja jedem nur das Beste, also wird's nicht rauskommen. Und wie gesagt, es wäre auch kein Problem, nicht alles zu geben. Du brauchst nur sagen, ich habe Land verkauft und hier ist ein Teil davon. Das wäre ehrlich. Das Problem war der Betrugsversuch. Also halten sie einen Teil zurück, Vers 3. Doch Petrus fragt ihn, Hananias, warum hat der Satan sich in deinem Herzen so breit machen können? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Erlös des Grundstücks für dich behalten? Du hättest das Grundstück nicht verkaufen müssen. Und was du mit dem Erlös machst, war allein deine Sache. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und ich stelle mir vor, wie Petrus hier selber tief bewegt ist, denn das war nicht seine Traumvorstellung, was jetzt hier abläuft. Vers 5. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Alle, die davon erfuhren, wurden von großer Furcht gepackt. Ja, das kann man sich vorstellen. Ein Schock. Einer aus unserer Mitte plötzlich tot. Vers 6. Ein paar junge Männer standen auf und hüllten ihn in ein Tuch. Sie brachten ihn hinaus und begruben ihn. Und wenn wir jetzt von Hananias hier lesen, müsst ihr nicht denken, oh, der ist jetzt in der Hölle gelandet. Er ist tot, steht hier. Und ich schätze, er war ein echter Christ. Er hat an Jesus geglaubt. Er wollte mit der Spende sich nicht den Eintritt in den Himmel erkaufen, sondern er wusste, dass er nur durch den Glauben an Jesus, durch die Gnade Gottes, gerettet wird. Punkt. Deshalb rechne ich damit, ihn im Himmel wiederzutreffen. Aber Gott hat eben seine Kerze in Jerusalem ausgepustet, ihn von der Gemeinde abgezogen. Bei Judas Iskariot, da könnte es anders sein. Der hat ja auch vorgetäuscht, wirklich mitfühlend und großzügig zu sein. Aber als die Frau mit dem wertvollen Öl, das über Jesus ausgegossen hat, da meint er, was für eine Verschwendung, das hätte man doch für 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Aber dann lesen wir, er sagte das aber nicht, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete nämlich die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Johannes 12, 6. Und nicht nur das, Jesus bedeutet ihn so wenig, dass er ihn für 30 Silberstücke verkauft. Den Preis für einen Sklaven. Vielleicht ist Judas auch noch umgekehrt und wir werden ihn auch wiedersehen. Gut, dass wir darüber nicht urteilen müssen. Weiter, Vers 7. Etwa 3 Stunden später kam auch seine Frau. Sie wusste nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Grundstück zu diesem Preis verkauft? Sie antwortete, ja, zu diesem Preis. Da sagte Petrus zu ihr, warum habt ihr beide euch nur verabredet, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie tot vor seinen Füßen zusammen. Die jungen Männer kamen wieder herein und sahen sie tot daliegen. Sie brachten die Tote heraus und begruben sie neben ihrem Mann. Große Furcht packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Das kann man sich gut vorstellen. Das muss ein Treffen gewesen sein. Einer stirbt und dann die nächste. Dann kommen die jungen Männer, die die Frau begraben haben, wieder und schauen ja, und wer ist jetzt der Nächste? Das ist nicht lustig. Du denkst dir, ich sag kein Wort. Hier spend ich nix. Das ist zu riskant. Ich schaue besser nur zu. Sicherer. Und ist es nicht traurig, dass die ersten 2 Beerdigungen in der Apostelgeschichte die von Heuchlern sind? Okay, was lernen wir heraus übers Geben? Einfach geben, ehrlich geben. Wenn wir was geben, dann ehrlich. Oder wie es Paulus in 2. Korinther 9 sagt, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich liebt, wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Hey Hananias! Gib einfach so viel, wie du gerne gibst, wie du möchtest. Und versuch nicht Gott oder Menschen damit zu beeindrucken oder zu beeinflussen. Mach es aus Liebe und mach es zu seiner Ehre. Dieser Bericht fühlt sich vielleicht erstmal komisch an. Wie gesagt, den lässt man gerne mal aus. Ich meine, hier sterben Menschen. Das ist brutal. Naja, wenn sie im Himmel landen, stell dir vor, sie landen im Himmel bei Gott. Herrlichkeit, wow, das ist genial hier zu sein. Aber das ist brutal. Passt irgendwie nicht, oder? Trotzdem natürlich, für die Hinterbliebenen ist es heftig. Aber wieso würde Gott sowas tun? Lass es mich noch ein bisschen schwerer machen. Sowas scheint nicht nur an dieser einen Stelle hier zu passieren. Es scheint, dass in den ersten christlichen Gemeinden manchmal Christen gestorben sind als eine Art Gericht Gottes. Als Paulus den Korinthern über das Abendmahl schreibt und darüber, es mit dem richtigen Herzen einzunehmen, da sagt er, das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Es kam also auch in den Gemeinden außerhalb von Jerusalem vor. Und in diesem Zusammenhang sehe oder verstehe ich auch den schwierigen Vers aus 1. Korinther 5, wo Paulus über sexuelle Sünden spricht und Menschen, die diese dann stolz als christliche Freiheit verkaufen. Da sagt er, Ihr sollt diesen Menschen dem Satan ausliefern. Er soll dessen zerstörerische Macht am eigenen Leib erfahren. Dann wird sein Geist am Tag des Herrn gerettet. So ein falscher Lebensstil, eine antichristliche Irrlehre, hat in der christlichen Gemeinde, im Schutzraum der Gemeinde keinen Platz. Ja, Satan, der Mörder von Anfang an, konnte so einen Punktsieg machen, sein brutales Spiel spielen. Aber viel wichtiger ist das Ende des Kampfes, viel wichtiger ist das Ende des Verses. Dann wird sein Geist am Tag des Herrn gerettet. Und die Gemeinde ist nicht mehr dem antigöttlichen Einfluss ausgeliefert an dieser Stelle. Hier könnten wir jetzt noch Römer 1 ergänzen, aber ich glaube, es war schon heftig genug. Also gehen wir weiter ab Vers 11. Große Furcht packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Durch die Apostel geschahen im Volk viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde kam regelmäßig in der Salomo-Halle zusammen. Von den anderen Tempelbesuchern wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Was gut verständlich ist, dass die Leute erstmal respektvoll Abstand halten. Ich gehe nicht in die Gemeinde. Ja, ich weiß, die sind gastfreundlich, die lieben sogar ihre Feinde. Aber da sterben die Leute wie die Fliegen. Interessant aber, wie es dann weitergeht. Aber das Volk schätzte sie sehr. Die Gemeinde gewann immer mehr Menschen hinzu, die an den Herrn glaubten. Eine große Zahl von Männern und Frauen. Es geht weiter. So schön. Auf der einen Seite gibt es also Leute, die den Sicherheitsabstand wahren. Klammer auf, ob sie wirklich informiert waren, wie viele da jetzt oder aus welchem Grund Leute sterben oder was, das können wir getrost offen lassen. Aber auf der anderen Seite sind immer wieder Menschen, die zum persönlichen Glauben an Jesus Christus kommen, die das neue Leben, neue Hoffnung erleben, kennenlernen, bekommen. Und da sehen wir, Gott multipliziert mal wieder oder er addiert großzügig dazu, nachdem er subtrahiert hatte. Und ich meine, da steckt ein Prinzip dahinter. Wenn Gott subtrahiert, dann als Vorbereitung auf die nächste Multiplikation, auf die nächste Addition. Vers 15. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Matten und Tragen. Wenn Petrus vorbeikam, sollte wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten Kranke zu den Aposteln und Menschen, die von bösen Geistern gequält wurden. Sie alle wurden geheilt. Was ist nur mit dem Schatten von Petrus los? Magic Shadow! Nein, das steht hier nicht. Das würde auch nicht zur Bibel passen. Wobei die Vorstellung ist schon cool. Petrus geht so joggen. Am besten abends, wenn die Sonne tief steht und die Schatten lang fallen. Dann kannst du ganze Landstriche abdecken. Wäre doch nice, oder? Aber der Schatten von Petrus ist nicht magisch. Die Nähe zu ihm hat in Menschen Glauben geweckt. Und auch das nicht magisch. Sondern durch das Beeindruckende und Bewegende, was Petrus mit Jesus erlebt hat, was Gott in Petrus getan hat, das weckt in Menschen den Glauben, dass Gott da ist, dass er lebt, dass es Hoffnung gibt, dass er auch in meinem Leben handelt. Sie haben ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Durch ihren Glauben sind sie geheilt worden. Das erinnert an den Saum von Jesus, wo die eine Frau, die seit 12 Jahren diese Blutflusskrankheit hat, da an sein T-Shirt, an sein Gewand geht, in der Hoffnung, dann werde ich geheilt. Es ist nicht dieser Rand des Kleidungsstückes irgendwie magisch aufgeladen, sondern es ist dieses, ich wende mich zu Jesus, ich vertraue auf ihn. Und tatsächlich, sie wird geheilt. Und später sind es noch viele, die den Saum von Jesu T-Shirt oder Gewand berühren und alle geheilt werden. Aber letztlich war es weder der Schatten noch der Saum, sondern der Glaube an Jesus. Menschen, die glauben, dass Gott Gutes für sie hat und dass er es nicht nötig hat, lange Behandlungen durchzuführen, sondern dass Gott die Macht hat, durch komplett nichts etwas zu tun. Und ich meine, das steckt auch dahinter, wenn wir aufgefordert werden, Menschen im Gebet die Hände aufzulegen oder sie mit Öl zu salben. Ja, meint ihr, meine Hände wären magisch? Da ist nichts Besonderes dran. Vielleicht ein paar Bakterien. Oder auch das Öl ist kein Wundermittel. Aber der Leidende kann beides spüren. Und es kann ihm helfen zu glauben. Und Gott trägt es uns auf, damit wir es auch tun. Und deshalb tun wir es. Und wir erleben das. Gott heilt und er handelt und er hilft. Nicht immer. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Johnny hat es vorhin erzählt. Wir dürfen rechnen mit Gott. Gott ist Gott. Wir wollen mit ihm rechnen. Wir wollen ihm vertrauen, unser Vertrauen auf ihn richten. Und das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch dankbar für gute Ärzte wären. Die benutzt Gott auch. Gott sei Dank auch dafür. Aber der Fokus ist auf Jesus, nicht auf den Menschen, nicht auf den Schatten oder sonst irgendwas. Und Jesus wirkt durch seine Leute und das bleibt nicht ohne Reaktion. Vers 17. Der Hohepriester und seine Leute, die Gruppe der Sadduzäer, wurden eifersüchtig auf diese Erfolge. Deshalb beschlossen sie einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis werfen. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren, führte sie hinaus und sagte, geht in den Tempel und stellt euch dort vor das Volk. Verkündet die Botschaft von dem Leben, das Jesus gebracht hat. Wow, das ist doch mal verrückt. Gott öffnet die Türen des Gefängnisses. Und nicht nur das. Die Apostel können raus, aber sie sollen nicht weglaufen, sie sollen sich nicht verstecken. Sondern sie kriegen den Auftrag, zurück ins Zentrum der Macht der Leute zu gehen, die sie eben gerade gefangen haben. Das ist Gott. Das ist Gottes Humor. Die Sicherheit und die Bequemlichkeit der Apostel, die scheinen hier nicht im Vordergrund zu stehen. Nicht das Wichtigste zu sein. Das Wichtigste ist, dass Menschen von Jesus hören, der das neue Leben schenkt. Dass auch diese Leute dieses neue, ewige Leben geschenkt bekommen können. Dieses Angebot hören und verstehen. Okay, die Apostel hatten gerade eine unbequeme Nacht im Gefängnis hinter sich. Darf sie mal vorstellen. Und jetzt kriegen sie diese Botschaft. Wie werden sie wohl reagieren? Vers 21. Die Apostel gehorchten. Früh am Morgen gingen sie zum Tempel und lehrten dort. Wow, finde ich klasse. Sie gehorchen früh am Morgen. Sie lassen es nicht ganz entspannt angehen. Lassen sich nicht erst mal feiern, jetzt seid ihr wieder frei und so weiter. Nein, direkt geht's los. Und dann? Und außerdem, wo sind wir? Hier. Inzwischen waren der Hohepriester und seine Leute im Ratsgebäude eingetroffen. Sie ließen den jüdischen Rat einberufen, zusammen mit allen Ältesten des Volkes Israel. Dann schickten sie die Tempelwache ins Gefängnis, um die Apostel zu holen. Jetzt wird's richtig lustig. Vers 22. Als die Wache im Gefängnis ankam, fand sie die Apostel dort nicht. Sie kehrte zurück und berichtete, dass das Gefängnis war ordnungsgemäß verschlossen und die Wachposten standen vor den Türen. Aber als wir die Türen aufschlossen, war niemand darin. Der Hauptmann der Tempelwache und die führenden Priester waren ratlos, als sie das hörten. Sie wussten nicht, was nun geschehen sollte. Irgendwer hält uns hier doch zum Narren. Was ist hier eigentlich los? Gerade wollten wir der Sache endgültig ein Ende bereiten. Und jetzt? Zieht uns hier irgendwer einen Strich durch die Rechnung. Weiter, Vers 25. Da kam jemand und berichtet ihnen, seht doch, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Daraufhin zog der Hauptmann mit seinen Leuten los und ließ die Apostel abführen. Dabei wendeten sie keine Gewalt an, denn sie hatten Angst, sonst vom Volk gesteinigt zu werden. Eigentlich sollten die doch selber im Tempel stehen und das Volk lehren. Das wäre ihre Aufgabe. Stattdessen brechen sie einen Justizskandal von Zaun. Auch eine Option. Viele Kranke sind geheilt worden. Arme wurden versorgt. Das Volk ist ergriffen von dem, was sie hören durch die Apostel. Und die hohen Priester, die sind ja nicht blöd. Die merken, dass das Volk sich gegen sie stellen könnte, also gehen sie ausnahmsweise mal menschlich mit den Christen um. Auch schön. Weiter, Vers 27. Sie führten die Apostel vor den jüdischen Rat. Dort verhörte sie der hohe Priester. Er sagte, haben wir euch nicht streng verboten, im Namen von Jesus zu lehren? Ihr erinnert euch an Kapitel 4, wo genau das der Fall war. Ihnen verboten wurde, von Jesus zu lehren. Weiter, 28b. Und außerdem, und doch ist eure Lehre mittlerweile in ganz Jerusalem verbreitet. Wow, das finde ich cool. Wenn das die Jesusfeinde auch über uns sagen könnten. Überall in Steinheim und Heidenheim wird von Jesus gesprochen. Da ist diese Jesusbotschaft unterwegs. Ey, ihr habt ganz Gerstetten, Gingen genannt, Weilersöhn, Stetten, Steinheim, Heidenheim, alles durchseucht mit dieser Jesuslehre. Wow, echt? Ja, erzähl mir mehr davon. Genau das will ich, genau das wollen wir. Lasst uns diese Region mit Liebe durchtränken, mit Gottes Liebe. Genau das wollen wir doch sehen, dass die Menschen überall von Jesus mitbekommen. Und wie soll das bitte schön gehen? Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen, so wie die Apostel erfüllt waren. Wenn wir den Schalldämpfer falscher Bescheidenheit mal beiseite lassen. Wenn wir wirklich für Jesus leben, nicht mehr für uns. Und je mehr wir von Jesus erfüllt sind, desto mehr haben wir den Mut und die Freude, von ihm weiterzusagen, diese gute Nachricht weiterzutragen. Und Vers 28 endet. Und außerdem wollt ihr, dass wir für den Tod dieses Menschen verantwortlich gemacht sind. Interessante Sichtweise. Ein paar Monate vorher hatten die ähnliche Gruppe noch gerufen, sein Blut, komm über uns und unsere Kinder. Jetzt auf einmal, davon wollen wir nichts wissen, keine Verantwortung wahrnehmen. Vers 29, Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus, den ihr an einen Holzbalken gehängt und getötet habt. Erinnert an die Pfingstpredigt, vielleicht erinnert ihr euch auch noch, war sehr ähnlich. Und dann, Vers 31, ihn hat Gott zum Herrscher und Retter gemacht. Er hat ihn emporgehoben, sodass er an seiner rechten Seite sitzt. Damit schenkt er Israel die Möglichkeit, sich von Grund auf zu ändern und die Vergebung ihrer Sünden. Wir sind Zeugen für diese Botschaft und Zeuge ist auch der Heilige Geist. Ihn hat Gott all denen gegeben, die ihm gehorchen. Stark! Der Heilige Geist ist kein Add-on! Keine Zusatzoption für die Superfrommen, sondern jeder, der an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Und Christsein heißt, die Vergebung von Jesus annehmen, in Anspruch nehmen, nach seinem Wort leben wollen, ihm gehorchen. Vers 33. Als die Ratsältesten die Apostel so reden hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn. Der Rat war entschlossen, sie zu töten. Da meldete sich eines seiner Mitglieder zu Wort, ein Pharisäer namens Gamaliel. Er war ein Gesetzeslehrer, der beim ganzen Volk großes Ansehen genoss. Er verlangte, die Angeklagten kurz nach draußen zu bringen. Gamaliel, der war nicht nur ein bekannter Gesetzeslehrer, das war auch der Lehrer von Paulus, also von Saulus. Und die jüdische Überlieferung sagt, Gamaliel hatte mit dem Saulus nur ein einziges Problem. Der konnte nicht genügend Bücher herbeischaffen, weil der Saulus alles lesen, alles lernen wollte. Vielleicht ist das die leichteste Lektion, die wir von Saulus, von Paulus übernehmen, die wir lernen können. Vers 35. Dann sagt er zu den Ratsältesten dieser Gamaliel, ihr Männer aus Israel, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit trat doch Theudas auf. Er behauptete von sich etwas Besonderes zu sein. 400 Männer hatten sich ihm angeschlossen. Er wurde umgebracht und alle, die ihm gefolgt waren, liefen auseinander. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Danach, zur Zeit der Volkszählung, kam Judas aus Galiläa. Er brachte das Volk hinter sich und rief zum Aufstand auf. Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Von beiden Männern berichtet uns auch Josephus Flavius, der römische Geschichtsschreiber. Genau. Und lesen wir nochmal weiter. Deshalb rate ich euch jetzt, geht nicht gegen diese Leute vor, sondern lasst sie laufen. Wenn das, was sie vorhaben, unternehmen, nur das Werk von Menschen ist, wird es von selbst zugrunde gehen. Aber wenn es Gottes Werk ist, könnt ihr nichts dagegen unternehmen. Wenn es Gottes Werk ist, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr nichts gegen machen. Das erinnert mich doch an vieles in der Geschichte, wie viele Herrscher wollten das Christentum unterdrücken und ausrotten, wollten die Bibel vernichten. Nie ist das gelungen. In keinem Land ist nachhaltig das Christentum komplett vertrieben worden. Immer wieder kam es und wuchs es. Vers 39. Aber wenn es Gottes Werk ist, könnt ihr nichts dagegen unternehmen. Oder soll es am Ende heißen, dass ihr euch gegen Gott stellt? Die Ratsältesten ließen sich von Gamaliel überzeugen. Sie riefen die Apostel wieder rein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, künftig öffentlich zu sprechen und sich dabei auf den Namen Jesus zu berufen. Schließlich ließen sie die Apostel frei. Als die Apostel daraufhin den jüdischen Rat verließen, waren sie froh gestimmt, denn sie betrachteten es als Ehre, für den Namen von Jesus beschimpft und beleidigt zu werden. Wow, ich meine, hieran können wir sehen, wofür das Herz eines Menschen wirklich schlägt. Was die Motivation ist, wenn wir von Jesus reden. Sehe ich es als Ehre, wenn ich Widerstand dafür erlebe? Ich meine, das wäre ein gutes Zeichen, wenn ich das als Ehre sehen würde. Wenn ich von Jesus spreche, um beliebt und berühmt zu sein und möglicherweise viel Geld zu verdienen, hätte ich da meine Fragen. Aber wenn man plötzlich kein Lob mehr erntet, sondern Spott oder wie hier Schläge, dann wird sich zeigen, wofür das Herz schlägt. Und im letzten Vers, um wir zu Ende kommen, sehen wir, wie das bei den Aposteln war. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag in den Tempeln und in den Häusern. Sie verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Christus ist. Sie lassen sich nicht beirren. Sie bleiben dem Auftrag treu. Sie bleiben Jesus treu. Sie rechnen mit Gott. Sie rechnen mit Jesus. Sie rechnen mit Gottes Wirken und Eingreifen. Und sie erleben das. Lass uns beten. Herr, danke, dass du gut bist, dass du deine Gemeinde baust und dass wir mit dir rechnen dürfen. Und danke, dass du Gutes im Sinn hast, mit jedem Einzelnen und mit der Gemeinde. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diesen Blick auf dich zu haben und dass wir deswegen mit dir rechnen und mit dir leben und deswegen auch dich und dein Handeln erleben. In Jesu Namen. Amen.